Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Sie hören die Wiederholung von heute Morgen.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 14. Juni 2011. Zeit fürs Rabe Info. Heute mit den folgenden Themen. Achtung, fertig, frauenlos. Der Frauenstreiktag jährt sich zum 20. Mal. Der Mann, der den Beamten auf die Finger schaut. Ein Gespräch mit dem Berner Ombudsmann. Und schwierige Trennung im Sudan. Das Feilschen um die Grenzgebiete. Am Mikrofon ist der Ralf Stamm. Schön sind ihr dabei.
Rabe Info 95,6.
Zuerst zu den Kurznachrichten mit Cheyenne Mackay.
Über 10.000 Menschen sind inzwischen aus Syrien geflohen, das vermelden die Vereinten Nationen UNO. Die Leiterin der humanitären Einsätze der UNO, Valerie Amos, äußerte sich zutiefst besorgt über die Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten in Syrien. Sie appellierte an die Führung in Damaskus, auf den Einsatz von Gewalt gegen die friedlichen Demonstranten zu verzichten. Nach Informationen der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu nimmt die Zahl der Flüchtlinge stetig zu. Derzeit seien mehr als 6.800 Menschen in Zeltstädten im Süden der Türkei untergebracht. Seit Mitte März fordern Regierungsgegner in Syrien die Absetzung des autoritär regierenden Staatschefs el-Assad. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden bereits mehr als 1.200 Zivilisten getötet und 1.000 weitere Menschen inhaftiert. Die japanische Regierung will einen Entschädigungsfonds für die Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima öffnen. Der Fonds soll es dem AKW-Betreiber TEPCO ermöglichen, trotz der hohen Entschädigungsforderungen nicht Insolvenz anmelden zu müssen. Der entsprechende Gesetzesentwurf sieht vor, dass neben der Regierung auch andere Energieversorger in einen Entschädigungsfonds einzahlen müssen. Allerdings ist es wegen der Mehrheitsverhältnissen im japanischen Parlament bis jetzt noch völlig offen, ob das Gesetz für den Entschädigungsfonds jemals in Kraft treten wird. Die Vereinten Nationen schlagen Alarm wegen der Wirtschaftslage im Gazastreifen. Laut einem UNO-Bericht ist im Gazastreifen fast jede zweite Person arbeitslos, der Gazastreifen aber die höchste Arbeitslosenquote der Welt. Im UNO-Bericht heißt es, es sei schwierig, die Logik der israelischen Blockadepolitik zu begreifen. Diese führe zur Verarmung vieler Menschen und verurteile Hunderttausende im erwerbsfähigen Alter zur Mittellosigkeit. Vor 5 Jahren verhängte Israel eine Blockade gegen den Gazastreifen. Für ihre Versorgung sind die 1,5 Millionen Einwohner des Palästinensergebiets seitdem vorwiegend auf Tunnel unter der Grenze zu Ägypten angewiesen. In Stuttgart geht der Bau des umstrittenen Bahnhofprojekts Stuttgart 21 weiter. Nach 2 Monaten Pause habe man die Arbeiten wieder aufgenommen, teilte die Deutsche Bahn mit. Deshalb blockierten heute Morgen anscheinend mehrere hundert Menschen die Zufahrt der Handwerker zur Baustelle von Stuttgart 21. Seit einem Jahr gibt es in Stuttgart teilweise heftige Proteste gegen den Umbau des Kopfbahnhofs. Dieser soll über 4 Milliarden Euro kosten. In der Schweiz entwickelt sich das Recht der Konsumentinnen und Konsumenten nur langsam vorwärts. Das schreibt das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen BFK und zieht damit Bilanz. Denn seit 30 Jahren ist der Schutz von Konsumentinnen und Konsumenten in der Verfassung verankert. Bislang sei die Entwicklung des Konsumrechts vorwiegend in kleinen Schritten verlaufen, schreibt der Chef der BFK. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren größere Fortschritte gemacht würden. Gut informierte Konsumentinnen und Konsumenten seien ein wichtiger Standortvorteil für die Schweizer Wirtschaft, stellt Bundesrat Johann Schneider-Ammann fest. Der Konsum spiele eine zentrale Rolle bei der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und habe sich zuletzt auch in turbulenten Zeiten als Stütze für die Wirtschaft erwiesen. Der Blick aufs Wetter: bei bis zu 23 Grad gibt es heute eine Mischung aus Sonne und Wolken. Morgen wird es recht sonnig bei bis zu 25 Grad. Es sind einige Gewitter möglich. Auch am Donnerstag scheint bei 25 Grad die Sonne. Allerdings sind heftige Gewitter angekündigt. Am Freitag wird es dann wieder etwas kühler. Bei 20 Grad ist es wechselhaft mit einigen Regengüssen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Wenn Frau will, steht alles still. Das war der Slogan des ersten Frauenstreiks am 14. Juni vor 20 Jahren. Tausende Frauen hatten genug. Genug davon, in der Arbeitswelt ungleich behandelt zu werden. Genug davon, nicht dieselben Rechte wie die Männer zu haben. Hunderttausende Frauen trafen sich vor 20 Jahren in Bern, um zu zeigen, dass es ihnen reicht. Doch was hat sich seither verändert? Ist heute alles besser? Man sollte es meinen. Denn seit 30 Jahren ist die Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverfassung verankert. Shane Mackay sprach darüber mit Bettina Dauwalder, Gewerkschaftssekretärin beim VPOD. Sie war dabei, als am 14. Juni eine 500.000 Frauen in Bern streikten.
Es war ein wunderschöner Tag, es war sehr warm und ich habe mir nämlich selber überlegt, wie das eigentlich passiert ist. Wir hatten ja damals weder Mail noch Internet noch Facebook noch irgendetwas, SMS gab es nicht, oder? Wie das eigentlich passiert ist, dass dann einfach alle Frauen in die Stadt gekommen sind von ihren Orten. Ich weiß nur, im Inselspital hing ein riesiges Teil, wenn Frau will, steht alles still, und dort wurde nur im Minimum gearbeitet. Also alle sind dann in die Stadt gekommen und in der Stadt gab es so eine Aktion. Die kamen so mit Campingstühlchen und setzten sich einfach auf die Tramschienen, dann zogen sie ein bisschen weiter und setzten sich an einem anderen Ort vor die Buslinie. Und es war wirklich die violette Pracht in dieser Stadt und die Stadt war einfach voll Frauen.
Jetzt sind 20 Jahre vergangen, Sie sind aktiv als Gewerkschaftssekretärin beim VPOD, Sie haben mit dem Thema Gleichstellung zu tun. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was hat sich denn für die Frauen in der Schweiz verändert in diesen 20 Jahren nach dem ersten Frauenstreik?
Es ist selbstverständlicher, dass wir jetzt 4 Bundesrätinnen haben, dass, wenn Sie irgendwo in einem Betrieb mit Kadern zu tun haben, dass dort Frauen wirklich sichtbar vertreten sind. Ganz oben nach wie vor diese gläserne Decke, oder? Aber so in den unteren Kaderbereichen, denke ich schon, hat es mehr Frauen. Und es ist selbstverständlicher, dass sich auch Frauen äußern. Es hat sich zum Teil etwas bewegt bei den Löhnen, aber wir sind einfach nicht dort, wo wir sein sollten. Also diese Lohndifferenz, die ist belegt, oder? Beträgt immer noch gegen 20%. Im öffentlichen Bereich ist sie tiefer, aber es besteht immer noch eine Lohndifferenz. Die muss weg und sie ist heutzutage nicht weg.
Diese Lohndifferenz, die besteht immer noch, die muss weg. Es muss immer noch daran gearbeitet werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau, von Frau und Mann in der Arbeitswelt wirklich real wird. Heute ist zum 20. Mal der Tag des Frauenstreiks und auch die Gewerkschaften haben für heute spezielle Aktionen angekündigt, um auf diese Ungleichheit im Lohnsystem zum Beispiel aufmerksam zu machen. Können Sie vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, was die Gewerkschaften heute tun?
Es gibt ganz verschiedene Aktionen. Wir fordern die Frauen auf, lila oder pink oder was auch immer zu tragen oder irgendwie eine Armbinde zu machen aus diesen Farben oder ein Kopftuch, was auch immer, ein Hut, und so zu zeigen, dass sie auch der Meinung sind, dass es weiter vorwärts gehen muss. Es gibt Aktionen von der UNIA, die wird in den Warenhäusern herumgehen und Lieder singen, zusammen, also stehen, wo Verkäuferinnen sind. Die Verkäuferinnen können es sich leider auch nicht leisten zu streiken. Die Malerinnen werden sich mit so Pavatex-Wänden in der Stadt herumbewegen. Bei der Post gibt es eine Grillade über Mittag beim Hauptsitz der Post. Ich weiß, dass in verschiedenen Teams, in verschiedenen Berner Spitälen in Pink und Lila gepflegt wird.
Bettina Dauwalder, heute ist Frauenstreiktag. Wir sind hier im Gespräch, Sie und ich, wir sind beide Frauen und offensichtlich sind wir beide am Arbeiten. Wäre es denn nicht die Meinung, dass wir jetzt nicht hier zu hören sind, sondern streiken?
Ja, also im VPD war das am Anfang eine Diskussion. machen wir aus lauter Ärger eigentlich gar nichts zu diesem Tag. Und dann haben wir gedacht, ja, das wird sowieso ein Thema sein und wir wollen das Thema besetzen. Wir haben immer noch viele Forderungen offen und haben dann beschlossen, nein, wir machen nicht nichts, wir streiken nicht, sondern wir setzen uns ein und schauen, dass dieser Tag in der Öffentlichkeit dieses Thema noch einmal an die Oberfläche spült. Und ich hoffe, es wird sehr lila, sehr pink, sehr farbig und auch natürlich fröhlich und vielfältig.
Sagt die Gewerkschaftssekretärin vom VPOD Bettina Dauwalder. Der Frauenstreik wird heute, wie gesagt, mit verschiedenen Aktionen begangen. Um 17 Uhr ist in Bern eine Kundgebung geplant und zwischen 13 und 21 Uhr gibt es den Aktionstag auf der Kleinen Schanze in Bern. Radio Rabe ist live dabei. Ab 13 Uhr hören Sie hier Reden und Geschichten rund um die Gleichstellung von Frau und Mann, untermalt mit viel Frauenmusik.
Rabe Info 95,6.
Wer sich von den Behörden ungerecht behandelt fühlt, kann ihn anrufen, den Ombudsmann der Stadt Bern. Er hilft, wenn Berns Beamten ihre Bürgerinnen unkorrekt behandeln, auch wenn seine Kapazitäten manchmal fast ausgeschöpft sind. Zudem ist er der Datenschutzbeauftragte der Gemeinde. Seit 15 Jahren macht Mario Flückiger diesen Job in Bern. Michael Spahr hat sich mit ihm unterhalten.
Zwei Mädchen, 6 und 8 Jahre alt, gehen normalerweise zu Fuß zur Schule. Eines Tages springen sie spontan mit ein paar Kolleginnen auf einen Bus. Natürlich kommt ausgerechnet dann eine Bernmobilkontrolle. Die Mädchen sind natürlich ohne Fahrausweis und völlig geschockt ab der heftigen Reaktion der Kontrolleure, die auch bei den kleinen Mädchen kein Auge zudrücken wollen. Da die Mädchen nach dem Vorfall Schlafstörungen haben, weigert sich die Mutter, die Buße zu bezahlen. Ein Fall für den Ombudsmann. Mario Flückiger übernahm letztes Jahr 118 solcher Fälle. Seit 15 Jahren wächst diese Zahl. Es gibt aber auch Konstanten.
Eine Tatsache ist, dass der Anteil der Menschen, die mit den Sozialdiensten irgendein Problem haben, unverändert hoch ist. Das war also über die ganzen 15 Jahre so. Es sind immer etwa 30% oder rund ein Drittel unserer Dossierfälle sind Fälle aus dem Sozialbereich.
Gerade der Sozialhilfebereich könnte ihn bald auch in seiner zweiten Funktion als Datenschutzbeauftragter fordern. Der Kanton Bern hat Regeln erlassen, die den Datenschutz für Sozialhilfeempfänger erheblich lockern.
Das sind politische Entscheide, die auf kantonaler Ebene getroffen worden sind. Die waren nicht unumstritten und auch von der Seite der Datenschützer her bestehen noch einige Vorbehalte. Allerdings müssen wir in erster Linie das ausführen, was das Gesetz vorgibt. Also wenn das Gesetz mal so ist, dann müssen wir es so anwenden. Die Probleme nehmen dadurch nicht zu, sondern für die Leute, die betroffen sind, können die Probleme zunehmen. Indirekt also auch für uns. Und wir werden uns vielleicht vermehrt mit Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu befassen haben, die das in Frage stellen, was aber im Gesetz durchaus geregelt ist.
Wer zum Ombudsmann und Datenschutzbeauftragten geht, hat meistens ein Problem, fühlt sich von einem städtischen Beamten oder von einer Angestellten eines Stadtbetriebes ungerecht behandelt. Für Mario Flückiger bedeutet das aber nicht, dass ihn seine Aufgabe nicht auch einmal zum Lachen bringt.
Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo eine Frau, die ein Problem hatte mit dem Sozialdienst, mir verschiedene Gegenstände auf den Tisch legte im Laufe des Gesprächs. Es war zum Beispiel ein Totenschädel dabei, also ein echter menschlicher Totenschädel. Es war ihre Zahnprothese dabei. Sie hat einfach alles, was ihr Problem betraf, sehr anschaulich geschildert und da musste ich natürlich schon ein wenig lachen.
Angestellt ist Mario Flückiger von der Stadt. Ist er dann wirklich eine unabhängige Beschwerdeinstanz?
Die Unabhängigkeit ist dadurch gegeben, dass ich direkt vom Stadtparlament gewählt bin und auch nur dem Parlament gegenüber Rechenschaft schuldig bin. Die Leute müssen ein Grundvertrauen mitbringen, dass ich tatsächlich unabhängig bin. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich ihr Anwalt bin. Ich muss ja ausgleichend wirken und ich muss auch die Verwaltungsseite fair behandeln. Insofern gilt das Prinzip der gleich langen Spieße. Manchmal ist es so, dass ich den Klienten etwas auf die gleiche Augenhöhe helfen muss, damit sie sich nicht der Verwaltung völlig ausgeliefert und unterlegen vorkommen.
Und so ein Fall war der eingangs erwähnte Bernmobil-Fall. Mario Flückiger machte den Verantwortlichen von Bernmobil klar, dass sie im Umgang mit Kindern eine gewisse Nachsicht walten lassen müssten. Bernmobil blieb zwar im Recht, am Schluss aber verzichtete sie ausnahmsweise auf die Erhebung der Buße.
95,6. Rabe Info.
Anfang Juli wird der Sudan in einen Nord- und einen Südstaat geteilt. Die beiden Regierungen haben sich zwar darauf verständigt, ihre Truppen aus der umkämpften Region Abyei zurückzuziehen, doch die Lage bleibt nach den aktuellsten militärischen Auseinandersetzungen angespannt. Radio Lora München sprach mit Marina Peter, Sudan-Expertin des Deutschen Evangelischen Entwicklungsdienstes.
Wir haben einmal in der Grenzregion Abyei, wo es eigentlich ein Referendum hätte geben sollen, ähnlich wie das im Süden, auch am 9. Januar, einen ganz schweren Konflikt. Inzwischen ist bewiesen, auch durch Satellitenfotos, dass es da wohl zu so einer Art ethnischer Säuberung gekommen ist. Viele Hunderttausende von Menschen mussten fliehen, das ganze Dorf oder der ganze Ort Abyei ist niedergebrannt. Neu hinzugekommen ist in den letzten 5 Tagen auch noch ein Konflikt in Südkordofan. Abyei liegt auch in dem Staat Südkordofan im Norden. Und dort haben wir ebenfalls berichtet, dass sich die Kämpfe gegen besonders Nuba richten, die verdächtigt werden, mit der SPLM zusammenzuarbeiten, die ja an sich die Südpartei ist, aber die Teile der Nuba haben auch im Norden während des Krieges mit den Südsudanesen zusammengekämpft und immer mit der Forderung auf einen demokratischen neuen Staat, in dem alle gleichermaßen gleiche Rechte haben und berücksichtigt werden.
Nun hört man immer wieder, dass die Regierung im Nordsudan selbst sich nicht einig ist, dass es dort einen Flügel gibt, der den Verständigungsprozess mit befördert hat, aber einen anderen Flügel, der auf die militärische Lösung setzt.
Das ist ganz sicher so. Die regierende Partei, die National Democratic Party, ist in sich nicht einig. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass für eine Regierung der Verlust eines großen und damit und auch noch des reichsten Landesteiles, ölreich, ressourcenreich und auch reich an landwirtschaftlicher Fläche, natürlich sehr schwer zu verkraften ist. Hinzu kommt noch, dass ja der Präsident des Sudan, Omar Bashir, mit internationalem Haftbefehl gesucht wird wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Darfur der Krieg ja auch noch weitergeht. Und somit ist die Regierung natürlich unter erheblichem Druck. Es gibt Flügelkämpfe, gar keine Frage. Die gibt es leider im Süden bei der SPLM aber auch.
Was ist eigentlich daran, dass der Nordsudan versucht, sozusagen das ganze Land zu, in Anführungsstrichen, arabisieren?
Die Arabisierung und Islamisierung war immer das große Bestreben der Machthaber, besonders seit 1989 in Khartoum. Das war auch einer der Gründe dafür, dass so viele Menschen auch im Nordsudan, neben den Nubabergen, die ich schon erwähnt habe, auch im Blue Nile, was auch im Nordsudan liegt, auch mit zu den Waffen gegriffen haben, weil es auch im Norden viele Völker gibt, die sagen, ja, wir sind Muslime, aber wir sind keine Araber. Wir definieren uns ganz klar als schwarzafrikanisch und wir wollen auch nicht, dass zwangsweise das ganze Land islamisiert wird. Das haben die Südsudanesen genauso auch gesagt. Und das ist einer der Gründe dafür, warum sich jetzt der Süden abgespalten hat. Im Norden gilt ja auch nach dem Friedensabkommen noch die Scharia. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen im Norden, besonders auch Muslime, die damit nicht einverstanden sind, die nicht wollen, dass es ein Scharia-regiertes Land gibt, dass die Regierung weiter regieren kann, alleine mit furchtbaren Mitteln und im Prinzip alle anderen unterdrückt.
Marina Peter vom Deutschen Evangelischen Entwicklungsdienst.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 14. Juni 2011. In der Redaktion waren Michael Spahr, Shane McKay und Ralf Stamm. Mehr Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch. Die Wiederholung fällt heute wegen unserer Live-Übertragung vom Frauenstreik aus. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt dran und macht's gut.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6. Sie hörten die Wiederholung von heute Morgen.